Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Die Nervosität an den Märkten ist hoch, heftigere Kursschwankungen inklusive. Die Angst vor einer KI-Blase oder besser die Angst vor dem Platzen der KI-Blase ist groß. Ungewissheit gibt es auch über die Geldpolitik der US-Notenbank. Und nun? Ist das nur ein kurzer Kursrücksetzer, eine mehr oder weniger deutliche Korrektur oder vielleicht sogar der Anfang eines Crashs? Glaskugelfragen, die Uli Stephan von der Deutschen Bank nicht wirklich mag. Antworten bekomme ich aber hoffentlich trotzdem. Mein Name ist Jessica Schwarzer, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, da war wirklich einiges los an den Märkten in den vergangenen Tagen, oder?
Ja, Jessica, da hast du völlig recht. Vor allen Dingen bei den Werten, die ja sehr gut gelaufen sind über das Jahr. Wir haben natürlich extrem hohe Schwankungen gesehen. Ich erinnere noch an den April und die Zölle. Die Zolldiskussion, die uns ja begleitet haben, dann der Streit zwischen den USA und China zwischendurch um seltene Erden, um Chips. Also es gab schon genug, einschließlich Notenbanken und Schuldendiskussionen, deshalb sehr hohe Volatilitäten. Ich glaube, dass der ein oder andere Portfolio-Manager vor Jahresende seine Performance in Sicherheit bringen will und deshalb nicht mehr allzu viel riskieren möchte.
Vor allen Dingen wird da ja diese Angst vor einer KI-Blase und ihrem Platzen gespielt an den Märkten. Vergangene Woche haben alle ganz gespannt auf die Zahlen des Chipherstellers Nvidia gewartet. Nvidia musste liefern, Nvidia lieferte auch. Doch die Erleichterung inklusive steigender Kurse, die währte ja nur kurz. Warum denn eigentlich?
Ja, weil die Anleger dann doch auf die Fed geguckt haben und da gab es Stimmen, dass möglicherweise keine Zinssenkung in diesem Jahr mehr folgen wird. Der Markt hat daraufhin mögliche Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank komplett ausgepreist. Über das Wochenende hat sich dann der Chairman der Fed New York, John Williams, gemeldet, hat gesagt, doch, er hält das für möglich, dass es nochmal einen Cut geben könnte und insofern haben sich die Märkte wieder beruhigt. Also wir müssen im Moment mit so einem gewissen Hin und Her leben, weil die Fed ja auch in einem Umfeld entscheiden muss, indem sie nicht alle Daten hat. Nach wie vor hängen wir hier dem Shutdown in Amerika hinterher und insofern wird das FOMC-Meeting sicherlich ein ausgesprochen spannendes werden.
Und es waren ja wirklich die US-Arbeitsmarktdaten, die da der Gamechanger zumindest an dem Freitag waren nach den Nvidia-Zahlen. Vorher sah ja alles super aus. Trotz dieser eigentlich recht einfachen Erklärung ist in Social Media und auch in renommierten Tageszeitungen immer noch was von einem rätselhaften Kurssturz am vergangenen Donnerstag zu lesen. Was war denn da um Himmels Willen so rätselhaft?
Ja, es waren eben nicht nur die Arbeitsmarktzahlen, sondern es waren eben auch Äußerungen von Mitgliedern des Geldpolitischen Rates in Amerika, die sich da kritisch geäußert hatten. Ansonsten waren die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft so auf einem okayischen Niveau. Die Arbeitsmarktdaten waren ja auch nicht nur gut. Zwar waren mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet, aber die Arbeitslosenquote war hoch. Und da sieht man dann, dass die amerikanische Notenbank doch in einer gewissen Zwickmühle steckt. Hohe Inflation, möglicherweise ein bisschen schwächer laufende Wirtschaft Richtung Jahresende. Und wie gesagt, deshalb wird es natürlich sehr spannend sein, wie denn die Entscheidung des FOMC, des Geldpolitischen Rates, ausfallen wird. Dazu kommt, dass die Berichtssaison jetzt vorbei ist und du hast es ja angesprochen, die hohen Investitionen, die wir hier sehen, 400 Milliarden sollen es in diesem Jahr sein, 533 Milliarden. Nur der großen Hyperscaler ist angekündigt für 2026. McKinsey rechnet vor, dass es bis zu 7 Billionen weltweit im Umfeld der künstlichen Intelligenz werden könnte. Also gewaltige Summen. Man rechnet damit, dass die Stromnachfrage dann alleine so hoch sein wird wie heute ganz Japan mit 120 Millionen Menschen ein Industrieland verbraucht. Also das alles käme das so, erfordert natürlich immense Investitionen. Und die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich nicht so sehr die Investition selbst, sondern die Frage, die dahinter stellt, wird es profitabel werden? Werden die Unternehmen mit diesen Investitionen Geld verdienen? Das ist heute sicherlich nicht total ausgemacht, weil wir natürlich viel sehen, wo man dann Bildchen malen kann oder mit seinen Large Language Models sich Texte verfassen kann, übersetzen, zusammenfassen, was auch immer. Aber es gibt eben auch schon erste Beispiele für wirkliche Produktivitätsfortschritte. Und das sehen wir in der Medizin, das sehen wir auch bei Kreativen, die mit künstlicher Intelligenz noch besser, noch kreativer, noch schneller werden können. Wir sehen es in der Finanzbranche, wir sehen es bei den Energieversorgern. Also es gibt schon einige Bereiche, wo es jetzt anfängt. Ich glaube, das Ganze nimmt Fahrt auf. Deswegen würde ich annehmen, dass wir bei der künstlichen Intelligenz und allem, was damit zu tun hat, eher in einem Boom sind, der noch etwas anhält, als bei einer Blase oder vor einer Blase stehen.
Damit hast du meine nächste Frage schon halb beantwortet. Aber trotzdem gibt es ja immer diese Angst vor der Blase und die ist ja mal verbunden mit angeblichen Überbewertungen bei den Technologiekonzernen. Wie teuer sind die denn jetzt eigentlich noch nach dem Kursrutsch?
Ja, es gibt schon eine große Spanne, muss man sagen. Allerdings der im Zentrum stehende Wert, der ja 90% der Chips baut für künstliche Intelligenz, hat KGV nach Bloomberg, was deutlich unter 30 mittlerweile wieder liegt. Es gibt aber andere, auch auf der Softwareseite, die bei 400 und 500 liegen. Also von daher ist die Range da sicherlich ausgesprochen groß und die Anleger werden sich schon damit beschäftigen müssen, welche Bewertungen denn gerechtfertigt sind, also mit zukünftigen Gewinnen dann auch gedeckt werden können. Deswegen glaube ich, dass wir diese ganz großen Sprünge, wie wir die in den letzten 2 Jahren gesehen haben, möglicherweise nicht mehr erleben, weil eben schon einiges eingepreist ist, weil der Markt aber auch etwas breiter wird. Aber ich glaube schon, dass die Technologiewerte nach wie vor diejenigen sind, die den Markt hier ziehen werden.
Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, in dieser Gemengelage in den vergangenen Tagen, vor allen Dingen eben zum vergangenen Wochenende hin, dass man so ein bisschen darauf wartet, dass es Investoren gibt, die wirklich darauf warten, einen Grund zu finden, um Gewinne mitzunehmen, weil die Märkte ja so gut gelaufen sind. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass da eben wirklich zum Jahresende der ein oder andere sagt, okay, jetzt bringe ich mal meine, in Anführungsstrichen, Schäfchen ins Trockene und dann schauen wir mal.
Ja, man sieht es eben nicht nur bei der Technologie, wo über die hohen Investitionen gesprochen wird. Man sieht es beispielsweise auch in der Verteidigung, wo die Märkte ja sehr gut gelaufen sind über das Jahr und die seit Oktober doch kräftig korrigieren. Hier sehen wir einige Aktien, die 25-30% mittlerweile korrigiert haben. Auch das ist wahrscheinlich eher eine Einstiegsmöglichkeit, wenn man denn dann daran denkt, dass die Europäer, dass die NATO-Länder ihr 3%-Ziel erreichen werden. Und wie gesagt, auch bei den Technologiewerten, bei der künstlichen Intelligenz, glaube ich, dass wir eher am Anfang stehen. Die Gewinnerwartungen fürs nächste Jahr sind angehoben worden auf mittlerweile 24%, was die Mac 7 angeht, also die berühmt-berüchtigten, hätte ich fast gesagt, 7 Großkonzerne in den Vereinigten Staaten. Und daran sieht man schon, dass der Markt doch insgesamt oder die Analysten, wenn man sie auf die einzelnen Unternehmen gucken, nicht so pessimistisch sind, wie vielleicht manch ein Stratege, der von oben drauf guckt und die jetzige Situation dann mit der Dotcom-Blase vor 25 Jahren vergleicht.
Du hast mir gerade noch ein gutes Stichwort gegeben, dieses bei Kursrücksetzern einzusteigen, nachzukaufen. Das haben wir ja hier im Podcast schon öfter besprochen und du hast öfter schon dazu geraten, Kursrücksetzer eben als Chance für Nachkäufe zu nutzen. Buy the dip nennt man das ja so schön. In den vergangenen Monaten haben Investoren das ja auch immer wieder getan. Wird das jetzt wieder so sein? Ist das, was wir am Montag, also gestern schon gesehen haben, genau dieses Buy the Dip wieder?
Ja, man sieht ja schon wieder eine gewisse Gegenreaktion an den Kapitalmärkten mit eben der Beruhigung der amerikanischen Notenbank. Also dazu muss man ja wissen, dass die zukünftigen Gewinne auf den heutigen Tag abdiskontiert werden. Je kleiner der Diskontfaktor, desto höher die aktuelle Bewertung. Und das führt dann dazu, dass wir schon wieder eine gewisse Erholung sehen. Wenn ich recht habe mit meiner Vermutung, dass wir also in einem Boom sind und nicht vor einer Blase stehen, dann sollte das auch noch für die nächsten Monate tragen. Sicherlich immer wieder unter Volatilitäten, weil man immer wieder die Frage stellt, ist das denn alles wirklich profitabel, was da investiert wird, diese riesigen Datencenter. Aber man muss sich nur vor Augen führen, dass Elon Musk jetzt gesagt hat, er möchte Datencenter im All bauen, weil er damit jeden Teil der Erde hervorragend erreichen kann, weil Strom über die Sonne unbegrenzt zur Verfügung steht und weil man nicht kühlen muss. Ich kann mir technisch nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie man eine Rakete rückwärts einparkt.
Wohl wahr.
Insofern Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Aber nochmal, wir werden starke Veränderungen sehen. Ich bin schon davon überzeugt, dass wir auch in der Arbeitswelt, in unserem täglichen Umgang mit künstlicher Intelligenz eben nicht nur bunte Bilder malen oder uns Texte schöner erstellen lassen können, sondern dass es eben strukturell wirklich unser Leben und unsere Arbeitswelt verändern wird.
Wir reden jetzt so extrem viel schon wieder über Tech, wie eigentlich in den vergangenen Wochen, Monaten, ja fast Jahren. Ist ja auch kein Wunder, das sind ja die großen Werte, die die Rallye angeführt haben und die haben einen extrem hohen Anteil im S&P 500. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Aktien und viele andere Branchen. Sind davon auch einige von den Turbulenzen der vergangenen Tage erfasst worden und kann man auch da jetzt Schnäppchen machen oder war das wirklich wieder nur Big Tech, die da unter die Räder kamen?
Ja, es waren vor allen Dingen diejenigen, die eben sehr gut angestiegen sind, wie wir das vorhin ja schon diskutiert hatten. Also auch im Bereich der Verteidigung haben wir das gesehen. Es gibt auch ein paar idiosynkratische Themen, gerade auch im Pharma-Bereich. In den USA gibt es jetzt Gerüchte darum, ob Obamacare doch nicht so stark gekürzt wird, wie das zuerst mal angekündigt worden war. Damit steigen dort im Gesundheitswesen, Versicherungen und Ähnliches wieder. Ja, also es ist so, dass wahrscheinlich der Anleger nach vorne hin etwas selektiver mit den Themen umgehen muss und sich genau überlegen muss, wo sind welche Bewertungen, wie passt das mit den Gewinnerwartungen zusammen, können die erreicht werden. Aber unterm Strich glaube ich schon, dass man auch für 2026 sehr gut investieren kann. Wir sind nach wie vor eben bei der Technologie, bei Finanzwerten, bei Gesundheitswerten, Industrie, Stichwort Infrastruktur, aber auch hoffentlich dann demnächst ein Wiederaufbau der Ukraine. Luxusgüter sollten sicherlich eine Rolle spielen und vor allen Dingen auf die Sektoren würde ich gucken, dass dann in den Regionen natürlich Amerika, Europa und auch in Asien.
Wir schauen auf den Jahresausblick, deinen und den der Deutschen Bank natürlich in der nächsten Woche mal ausführlicher. Jetzt zu den jüngsten Turbulenzen nochmal kurz zurück. Kryptos, die sind auch mächtig unter die Räder gekommen, allen voran der Bitcoin. Und woran liegt das und gilt auch hier bei The Dip?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gab ja schon Analysen, die gesagt haben, dass der Bitcoin sozusagen das neue Gold ist. Ich glaube, es stellt sich heraus, und wir haben das ja hier an der Stelle schon mehrfach diskutiert, dass man das im Moment zumindest noch nicht feststellen kann. Der Bitcoin reagiert doch eher wie eine riskante Anlage, ist also dann volatil, also hat eine wesentlich höhere Nähe zu Aktien. Märkten als beispielsweise zu Gold. Gold hat auch verloren, aber doch in Prozentsätzen erheblich weniger. Also insofern ist der Bitcoin noch keine Konvention, so wie das Gold ist, dass man sagt, das ist ein sicherer Hafen, wenn es schwierig wird an den Börsen, dann kaufe ich. Und deswegen, ja, man kann Geld mit dem Bitcoin verdienen, aber man muss sich eben der Risiken und der hohen Volatilitäten bewusst sein. Und wenn man beispielsweise, wie das einige institutionelle Anleger machen, seine ja sicherlich auch etwas riskanteren Engagements in der Technologiebranche absichern möchte, dann machen das eben doch einige eher mit Gold, als sie dafür Bitcoin einsetzen würden.
Das ist natürlich die Frage, vor allem mit Blick auf die Aktienmärkte. Wie geht's weiter in den kommenden Wochen? Die Berichtssaison ist mehr oder weniger vorbei. Du hast es vorhin ja auch erwähnt. Worauf werden Investoren achten? Sind es jetzt wieder mehr die Konjunkturdaten? Ist es die nächste FED-Sitzung? Und bleibt die Nervosität so hoch? Oder beruhigen wir uns jetzt mal so ein bisschen vorweihnachtlich vielleicht auch?
Ja, wahrscheinlich wird es jetzt ruhiger werden. Also wie gesagt, es werden einige Investoren sein, die gesagt haben, komm, trotz dieses sehr komplizierten Jahres habe ich eine gute Performance unterm Strich eingefahren und nehme jetzt mal etwas Risiko heraus. Deswegen würde ich schon erwarten, dass es ruhiger wird. Wir haben sicherlich nochmal die FED-Sitzung, die uns beschäftigen wird, die auch mit großer Spannung erwartet wird, was da ja auch politischen Einfluss oder zumindest der Versuch des politischen Einflusses auf die Geldpolitik der Amerikaner geben wird. Es wird auch noch eine ganze Menge an Daten nachgeholt werden, gerade was Arbeitsmarkt, aber auch was Inflation angeht. Also es wird wahrscheinlich nicht langweilig werden, aber nochmal, die Makrodaten werden jetzt überwiegen, nachdem die Berichtssaison zu Ende ist und so die ganz, ganz großen Sachen, vielleicht abgesehen von der FED, haben wir nicht und dann können natürlich immer noch Überraschungen kommen, wie beispielsweise eine Einigung im ukrainisch-russischen Krieg. Das wäre uns ja allen zu wünschen, dass dort endlich die Waffen schweigen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und nächste Woche gibt's an dieser Stelle dann den großen Jahresausblick. Danke dir, Uli.
Sehr gerne.